Cliffhanger.
So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast für alle, die professionell Geschichten erzählen wollen, und zwar hergestellt von Narrative Impact.
Und für alle, die finden, dass ihr Leben mehr und besseres Storytelling braucht, ob im Beruf, im Unternehmen, für eine Marke oder in der Familie oder auf einer Party, egal ob man journalistisch arbeitet oder. Hier seid ihr richtig.
Und das sagt Gunnar Brune, mein sehr geschätzter Kollege und Stratege. Und Gunnar ist genauso wie ich ein riesiger Storytelling-Fan.
Genau so ist es. Und Jörg, den ihr eben hört und den ihr noch weiter hören werdet, ist von uns beiden der Journalist. Zusammen machen wir Workshops, beraten und entwickeln kreatives Storytelling mit unserer Firma Narrative Impact.
So ist es. Das war jetzt quasi der Werbeblock. Und ich blicke einmal kurz zurück in die vergangene Folge. Unser letztes Thema war Storytelling für mehr Nachhaltigkeit. Und das war nur die erste von mehreren Folgen zu diesem Thema, also Thema Nachhaltigkeit. Heute geht es aber um was ganz anderes, und zwar um Storytelling in der Popkultur. Wir reden über Storytelling im Kino und in Romanen. Wir reden also über Hobbits, über Jedis und über Boxer.
Boxer. Und die haben eine ganze Menge mit Storytelling zu tun und jeweils auf eigene Weise. Die Hobbits sind bekannterweise eine Erfindung Tolkiens, und der war ja ein Sprach- und Literaturwissenschaftler, der sich intensiv mit Mythen beschäftigt hat und seine Bücher entworfen hat und umgesetzt hat, noch bevor Campbell, haben wir gelernt, die Heldenreise skizziert hat. Bei den Jedis werden wir nochmal auf Joseph Campbell und die Heldenreise zu reden kommen. Da Jörg ja selber Boxer ist, überlasse ich ihm natürlich diesen Teil.
Ja, super, das ist großartig. Mache ich gerne, wobei die Zeit, in der ich fit genug war, um so eine Runde im Ring zu überstehen, die ist leider lange vorbei. Aber ich habe eine große Begeisterung für das Thema Boxen. Boxen also, wo fangen wir an? Boxen und Storytelling. Boxen hat natürlich immer auch was mit Storytelling zu tun, egal ob im Film oder im echten Ring, weil ja eine Menge Geschichten um die Gegner herum aufgebaut werden. Man denke nur an Muhammad Ali zum Beispiel, der selber ja ein mega Geschichtenerzähler war. Vielleicht gucken wir aber heute mal auf den berühmtesten fiktionalen Boxer aller Zeiten, und das ist definitiv Rocky Balboa. Über den kann man auch unendlich viel erzählen. Für mich war das als Teenager ein totaler Held, totales Idol. Ich hatte ein großes Poster von dem in meinem Bielefelder Kinderzimmer hängen, richtig so mit so einem cheesy goldenen Gürtel und so. Und ich habe eigentlich nie aufgehört, vor allem den ersten Rocky-Film von 1976 richtig super zu finden, denn der Film, der ist düster und der ist unfassbar spannend.
Und bekommt vielleicht deswegen auch zu Recht 3 Oscars.
Absolut richtig, das wissen gar nicht so viele Leute, also auch wirklich von den Experten ein ausgezeichneter Film. Blickt man also von der Storytelling-Seite auf die Rocky-Story, dann ist diese Geschichte eine unheimlich genaue Nachzeichnung der Heldenreise von Joseph Campbell.
Genau. Und die Heldenreise, eben schon angesprochen, ich wiederhole nochmal, das ist der Monomythos, entdeckt vom Amerikaner Joseph Campbell, quasi die Quintessenz aller spannenden Mythen, die auf dem Globus erzählt werden. Campbell hat das gemeinsame Muster dieser Mythen entdeckt und es Heldenreise genannt. In dieser Heldenreise macht sich ein Held auf, einen Gegner zu überwinden. Und das ist die unzulässige, aber denkbar kürzeste Zusammenfassung, die man machen kann. Ist es nicht so?
Ja, absolut. Das ist also die kürzeste Form der Heldenreise, ne? Also Typ macht sich auf, überwindet einen Gegner, so ist es.
Genau, und jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein, denn so eine Heldenreise, die beginnt ja eigentlich immer in einem Dorf.
Genau, und damit sind wir jetzt schon bei Rocky Balboa, denn dieses Dorf, das ist im Falle von Rocky Philadelphia, dort startet der Held. Hier bekommt er den sogenannten Call to Adventure, also den Auftrag oder also die von außen Motivation, was zu machen, was zu erleben. Und er kehrt in dieses Dorf in der Regel auch immer zurück. Das ist also jetzt diese Theorie von Joseph Campbell. Und typisch für die Heldenreise, der Held sagt, er will nicht. Rocky macht genau das. Der sagt am Anfang nein, er will auf keinen Fall gegen den amtierenden Schwergewichtschampion Apollo Creed antreten. Er verweigert sich also genauso wie, und jetzt die Liste aus der Popkultur ist ewig lang, so wie Neo in Matrix, so wie Luke Skywalker in Star Wars, so wie Harry Potter. Doch dann macht er sich natürlich trotzdem auf den Weg, also jetzt Rocky wieder, und das Publikum trifft gemeinsam auf den für die Heldenreise typischen Unterstützer. Also das ist oft der Weise oder eben oft so ein alter, fusseliger Mann, der dem unfreiwilligen Helden hilft, den Gegner zu überwinden. Und dieser Weise, der ist im Fall von Rocky Mickey Goldmill. Diese Figur, das ist wirklich, deshalb haben wir das Beispiel hier rausgesucht, diese Figur ist so derart schulbuchmäßig mit der Hilfe der Heldenreise gezeichnet, dass es schon fast wehtut. In Sportfilmen gibt es unheimlich oft diese Figur, also dieses weisen Helfers. Das ist immer der alte Trainer, der so ein paar abgefahrene Tricks drauf hat und dem Helden hilft, den Gegner zu besiegen. Man denke auch an zum Beispiel Mr. Miyagi in Karate Kid. Das ist auch so ein typischer Helfer. Oder Obi-Wan Kenobi in Star Wars. Dieser Helfer überreicht in der Regel ein Objekt. Das ist irgendeine Variante von Superwaffe oder ein Amulett oder irgendwas in der Richtung.
Warte mal, ist das bei Rocky auch so? Kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Also ich kenne da viele Szenen, wo er überall draufhaut, aber ich kenne keine mythisch aufgeladenen Superhandschuhe oder so. Also hilft
das nochmal. Das stimmt. Also erwischt, aber in Rocky 1 gibt es das tatsächlich nicht. Also es gibt nicht diesen entscheidenden Gegenstand, aber in fast allen Filmen, die dann folgen, also das ist ja, wird ja ein Sequel, also es geht ja immer weiter und weiter und weiter und Folgen und Folgen. Und zwar das magische Objekt, das dann weitergereicht wird und das eben typisch Heldenreise ist, sind Boxershorts, die quasi aus der amerikanischen Flagge genäht sind. Und diese Boxershorts, die werden so oft weitergereicht in dieser Serie, dass es dazu sogar ein eigenes YouTube-Filmchen gibt, bei der alle Momente gezeigt werden, in denen diese Shorts überreicht, weitergereicht, vererbt werden. Und also das hat schon fast was Komisches, weil ganze Generationen von Typen irgendwann so ein Paket bekommen von so einem alten, knarzigen Trainer, machen das auf und sagen, oh, Boxershorts. Oh. Und das ist wie so ein, jedes Jahr gibt es wieder Shorts zu Weihnachten und es ist halt das Objekt, das eben diese große Kraft transportiert. Und wir kennen dieses Motiv aus anderen popkulturellen Werken, bei Star Wars natürlich das Lichtschwert und das ist Joseph Campbell letztlich in Reinform.
Ja. Aber gibt es noch was, was du darüber hinaus bei Rocky besonders findest in Sachen Storytelling?
Also man könnte jetzt wirklich stundenlang darüber reden. Die Versuchung, das zu machen, ist übrigens gerade riesig. Ich versuche mich ein bisschen zu besser konzentrieren. Ist es, ja. Ja, also die Liste ist fast unendlich, aber ich nenne mal so einen Lieblingspunkt. Denn die Filme, die werden nach dem echt super, super guten ersten Teil wirklich Schrott und schrottiger. Sylvester Stallone hat das später auch mal im Interview mit dem SZ-Magazin selbst mal zugegeben, dass die Verlängerung dieser Story, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht immer ganz ideal gelaufen ist. Räusper, räusper, aber ich würde sagen, das Wort Schrott passt hier schon. Aber dann fängt...
Ja, vor allen Dingen für die Umgebung im ersten Teil, also wo er da in Philadelphia da unterwegs ist. Ne? Da passt dann. Wobei, also das ist der nicht schrottige Teil.
Genau, da ist noch alles gut, ja, aber dann kriegt die Serie halt so einen komischen Einschlag, dann wird es auch so eine kalte Kriegsgeschichte, ja, mit dem gegen den russischen Boxer antreten. Es wird alles unglaublich klischeehaft, aber, dann kommt 2015 Creed, Rocky's Legacy ins Kino und der Film ist erstmal ein wirtschaftlicher Überraschungserfolg plus Stallone, der zu dem Zeitpunkt wirklich schon so ein alter, verknarzter Typ ist, gewinnt sogar den Golden Globe als bester Nebendarsteller.
Ja, so jetzt hast du eine gute Vorlage gemacht, aber ich verstehe es nicht, weil normalerweise geht sowas ja immer schief.
Richtig, und jetzt meine Analyse, popkultureller Storytelling-Expert Pian. Vom Storytelling-Standpunkt könnte man versuchen zu erklären, warum dieser neue Teil so erfolgreich ist. Denn der Film, also 2015, kommt eine neue Dimension ins Spiel, die lehrbuchmäßig in der Heldenreise vorkommt. Denn laut Joseph Campbell ist die 9. Etappe der Heldenreise, also eine der Schrittchen, die der Held vollziehen muss, die sogenannte Versöhnung mit dem Vater. Da checkt der Held nämlich, oh verdammt, die Vaterfigur, mit der ich da gerade ringe, das bin ja auf eine Art ich selbst. Dieser Punkt ist natürlich nirgends so amtlich umgesetzt wie in Star Wars. Ne? Also Luke, I am your father. Also der Held erkennt sich selber in seinem bösen Widerpart und macht später schließt auch den Frieden mit dieser Vaterfigur. Aber in späten Rocky-Filmen, vor allem in Creed von 2015, wird dieses Storytelling-Motiv erstmalig auch in die Box-Story eingebracht, denn der Sohn von Apollo Creed ist jetzt ein junger Mann und versucht, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Kurz, der Film nutzt, wie auch schon der Vorgängerfilm Balboa, diesen 9. Heldenreisenschritt. Und das gibt dem Film, meine Meinung, da ist halt vieles andere an dem Film auch super, aber meine Meinung ist das der zentrale Grund. Das gibt dem Film, so küchenpsychologisch das auch klingen mag, ganz viel psychologische Tiefe. Mhm. Man kann sich unheimlich gut mit dem Helden verbinden und mitfühlen, denn klar, wir sind eben alle Töchter oder Söhne von jemandem und dieser 9. Heldenreisenschritt ist ist der Moment, meiner Ansicht nach, in Storytelling-Erzählungen, wo man so angefasst wird, also das ist fast auf Knopfdruck bei mir zumindest, ist der Moment, wo man in so einem Film feuchte Augen bekommt, weil plötzlich merkt man, dieser Held hat halt dieses große Thema mit dem Vater.
Ja, ich merke schon, ich muss den Film oder ich muss besser diese Filme, also mal mindestens den ersten und den letzten Teil nochmal mir genauer angucken.
Und, lohnt sich, also es wirklich lohnt sich.
Ja, ich glaube auch. Und das ist ja vor allen Dingen, das ist ja total spannend, wenn man sich diese Filme, auch die alten Filme mal mit ein bisschen Blick auf die Vergangenheit ansieht, was man da an sozusagen Mechaniken, Linien und so weiter entdecken kann. Mhm. Also für mich, wenn wir bei Stallone sind, ist der erste Rambo wirklich eine totale Überraschung gewesen, als ich ihn dann Jahrzehnte später nochmal geguckt habe.
Und Bombenfilm, oder?
Bombenfilm.
Ja, Kriegsheimkehrergeschichte. Überhaupt nicht Baller und komischer Patriotismus, sondern wirklich
super. Ja, ich glaube, zu dem Film machen wir noch eine eigene Folge. Ja, weil ich habe jetzt hier, bei mir gehen alle Trigger an, weil ich auf jedes Wort, das du sagst, sofort reagieren möchte. Also bleiben wir mal
bei Rocky.
Bei Hausaufgabe für Gunnar, die Rocky-Filme nochmal gucken.
Ja.
Und du hast ja jetzt schon an einigen Stellen die Verbindung zwischen Hollywood und der Heldenreise hergestellt.
Mhm.
Und das, ne, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Das ist ja eigentlich ganz schön kompliziert, der Joseph Campbell. Also da wird ja nochmal was reingearbeitet und nochmal was reingearbeitet. Irgendwann gibt es unendlich viele Stufen und Rollen und Subgeschichten. Aber wenn wir uns Popkultur ansehen, dann betrachten wir eine Industrie, wo mit großen Investitionen große Gewinne erwirtschaftet werden sollen. Man will das, ne? Und man versucht das und es geht natürlich auch manchmal schief. Und Popkultur ist Kreativwirtschaft. In der Wirtschaft wird nach Erfolgsprinzipien gesucht und das ist natürlich in kreativen Dingen manchmal nicht so einfach. Da ist die Heldenreise ja eigentlich super, wenn sie nicht so kompliziert wäre wie bei Campbell. Denn sie beschreibt 17 Etappen. Das ist ja schon mehr als ein Rezept. Das ist eine hypergenaue Bauanleitung, die kaum noch Spielraum lässt und manchmal auch zu viel ist für 90 bis 120 Minuten Kinofilm, nicht wahr?
Total. Und das finde ich total, also das ist erstmal eine ganz spannende Erkenntnis, weil das, was so als eine Art Standardrezept erstmal im Raum steht, ist halt complicado. Genau. Und gerade du, Gunnar, der du dich ja durch Campbells Werk gefräst hast, ja, gelesen hast und gequält hast, was ich ja schon fast ein Joke in sich ist, ne? Dass der Typ, der Ober-Storytelling-Guru ist, dass der selber ein Buch schreibt, das so schwer zu lesen ist. Du weißt eben ja besser als viele, dass also die nur die Zusammenfassung gelesen haben, wie harter Stoff das ist. Also die Heldenreise nach Campbell ist erstmal überhaupt keine leichte Kost.
Genau. Und die ist auch deswegen keine leichte Kost, weil er dann doch oft inkonsistent arbeitet und das irgendwie zurechtbiegt. Und wenn man es kritisch liest, dann wird es halt anstrengend. Wenn man so drüber liest, ist es manchmal auch ganz interessant. Dann gibt es dann, was weiß ich, den Gilgamesch und das ist auch alles ganz klar. Und man denkt, Mensch, das hat er toll aufgedeckt. Aber wenn man es dann mit dem anderen Kapitel vergleicht, auf einmal knirscht es und er ist sich da nicht konsistent. Also es ist eine schwierige Lektüre, wenn man richtig was draus lernen will.
Mhm. Aber es gibt ja glücklicherweise eine Abkürzung.
Es gibt eine Abkürzung, genau, weil es gibt jemand, der sich, ein schlauer Kopf, der eben den Ball aufgenommen hat und der so eine Art Nachfolger, Sohn von Campbell oder vielleicht sogar derjenige ist, der den Vorhang wirklich aufgemacht hat und das zugänglich gemacht hat oder vielleicht sogar die Heldenreise für die Popkultur möglich gemacht hat.
Trommelwirbel.
Und das ist Christopher Vogler, ist der Name.
Christopher Vogler. Genau. Das ist der Mann, nach dem auch der Vogler-Test benannt wurde. Magst du mal erläutern?
Richtig. Campbell zu kompliziert, haben wir schon gesagt. Heldenreise klasse. ne, aber zu kompliziert, um einem Drehbuchschreiber zu sagen, das machst du jetzt so. Ja, es ist ja auch in der Kreativwirtschaft, manchmal gibt es die Hierarchien. Um ein modernes Wort aus der Wirtschaft zu bemühen, für Hollywood und Bollywood war die Heldenreise von Campbell nicht skalierbar.
Genau, und dann kommt dann
da Christopher Vogel ins Spiel. Da kann man sich reinfräsen, ne? Aber...
Ja. Ne? Genau, und jetzt also Vogler.
Genau. Der macht aus Literaturwissenschaft à la Campbell eine Checkliste für Drehbuchautoren. Mhm. Genauer gesagt hat er aus der Heldenreise von Campbell, die 17 Etappen enthält, eine Reise von 12 Etappen gemacht. Also schon mal gut eingekürzt. Mhm. Er hat übrigens, und das hilft natürlich, im Filmdepartement der University of Southern California gearbeitet. Seine verkürzte und schnell anwendbare Heldenreise. Und soweit ich das verstehe, war das am Anfang wirklich nur so ein Zettel.
Mhm. Ja, es war ein Memo.
Da ist dann später ein Buch draus geworden. Ne? Mhm. Also verkürzte und schnell anwendbare Heldenreise wurde so populär, dass man eine Zeit lang vom sogenannten Vogler-Test sprach, was so viel bedeutete ist das vorliegende Drehbuch von Voglers Heldenreise mit Voglers Heldenreise vereinbar? Und wenn ja, super klasse. Wenn nein, zurück an den Schreibtisch.
Irre, ja. Mhm.
An dieser Stelle muss man natürlich die Frage stellen, die immer häufiger gestellt wird, werden Geschichten dadurch nicht langweilig und berechenbar, wenn sie immer dem gleichen Schema folgen?
Total guter Punkt, weil auf der einen Seite, haha, yippie, wir haben das super Rezept entdeckt, aber wenn wir alle nach dem gleichen Rezept kochen, dann ist eben doch das Ergebnis immer gleich. Ist also eine super Frage. Und ich würde sagen, die Heldenreise, und das ist auch gut so, ist keine Erfolgsgarantie für die Popkultur. Also ohne Kreativität, ohne einzigartige Persönlichkeiten, ohne auch überraschende Konflikte ist jede Heldenreise letztlich ein lauwarmer Aufguss ohne Spannung. Es ist dann zu schematisch. Und manchmal würde ich sogar sagen, ist gerade das Abweichen vom Pfad, ich würde jetzt hier mal so eine Kochmetapher bemühen, also manchmal auch das Rezept verlassen und irgendein anderes Ingredienzium dazu packen. Manchmal ist gerade das Abweichen vom Pfad das, was fasziniert.
Kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja auch ein Tolkien-Fan, ne? Und da wird ja doch das eine oder andere Mal vom Pfad abgewichen. Aber bitte hilf mir mal mit einem konkreten Beispiel.
Ja, gerne. Ich hüpfe nochmal zurück zu Rocky 1. Denn ich habe ja eben gesagt, Rocky ist also Oldschool-Heldenreise, also geht ganz nah am Campbell entlang. Aber eben an einigen Stellen noch nicht. Und das sind jetzt nicht die Stellen, die deshalb schlecht sind, sondern meiner Ansicht nach total für interessante Reibung sorgen. Beispiel: Gewinnt Rocky den Kampf gegen Apollo Creed im ersten Teil? Nein, tut er nicht, denn das wäre so der Klassiker, ne? Also der Held wird überwunden und der Held ist dann halt der Held. Aber er gewinnt halt nicht. Schadet das der Handlung? Nein, auf überhaupt keinen Fall. Weil eben, wie gesagt, der Held wird nahbar, man kann nachvollziehen, dass er sich halt abgerackert hat, aber er hat es halt trotzdem nicht geschafft. Er wird dadurch so eine total realistische Figur. Oder denken wir nochmal an Star Wars. Es gibt eine Philosophin, die heißt Catherine Newmark, die hat über die Filmreihe, also über die Star Wars Filmreihe, ein Buch mit echt einem sensationellen Titel geschrieben, und zwar Viel zu lernen du noch hast, Star Wars und die Philosophie. Und darin erklärt sie, dass Star Wars das für die Heldenreise typische Denken von Gut und Böse sukzessive, also im Lauf dieser Serie, auflöst und Figuren wie Kylo Ren, ne, das ist der mit dem roten Lichtschwert, die sind irgendwann im Folge der Erzählung einfach zerrissen und außerhalb des Gut-Böse-Rasters. Und das macht diese Figuren, und das wäre jetzt sozusagen abweichend von Campbell, das macht diese Figuren aber total interessant, während also die Heldenreise bewusst verlassen wird. Oder denken wir an Gollum im Herrn der Ringe, und das ist jetzt hier so quasi die nächste Nerd-Ecke, durch die ich kurz gehe, weil auch da von diesem Buch, wie ich finde, Meisterwerk, bin ich ein großer Fan. Auch diese Figur ist eine Figur mit zwei Gesichtern. Wir haben also es nicht nur mit Gut und Böse zu tun, sondern eben mit so einer Zwischenposition. Das verlässt das Schema, vielleicht verlässt es sogar die ganze Heldenreise, und das ist deshalb gerade total gut und gelungen, meiner Ansicht nach.
Ah, Gollum, ja.
Ja.
Du hast dich ja viel mit diesem Film beschäftigt. Gibt es da eigentlich eine Lieblingsszene?
Gibt es, ja, und die, ich hatte ja eben schon erwähnt, also diese Versöhnung mit dem Vater, dieses ganze Themenfeld, das funktioniert für mich zumindest total super, weil das eben so universell wird. Aber ja, es gibt eine Lieblingsszene, weil die Star Wars Serie, die endet ja mit dem Film The Last Jedi. Und die Autoren, so vermute ich zumindest, die werden sich schon sehr, sehr lange den Kopf zermartert haben, wie dieser Riesen-Epos denn enden soll. Also letztlich, was ist das letzte Bild? Was sieht man auf der Bühne als allerletztes? Und die Serie endet total heldenreisenmäßig dort, wo alles angefangen hat, nämlich in dem Dorf, also auf Tatooine, in dieser kleinen Siedlung auf dem Wüstenplaneten. Und also da haben wir Luke Skywalker kennengelernt, ganz am Anfang. Und auch wenn dieser Held vom Anfang, Luke Skywalker, dann nicht mehr lebt, steht am selben Ort eine neue Heldin, nämlich Rey, die dann auf die Frage, und ich muss wirklich richtig schlucken, weil ich das im Kino so sensationell gemacht fand, die dann auf die Frage, als also jemand an ihr vorbeikommt und sagt, ey, wer bist du eigentlich? Darauf antwortet sie, ich heiße Rey, Rey Skywalker. Meiner Ansicht nach, sensationelles Ende. Und so hardcore heldenreisemäßig, weil die Rückkehr ins Dorf, das ist halt ein ganz starkes Motiv oder ein starker, wichtiger Punkt, auf den Campbell, glaube ich, auch pochen würde. Und Star Wars endet eben genau hardcore heldenreisemäßig mit der Rückkehr ins Dorf. Ich behaupte jetzt einfach, Joseph Campbell, ja, wo immer er gerade auch ist im Himmel, ja, der hat das gesehen, der musste lächeln, weil das einfach genau nach Lehrbuch umgesetzt war. Und deshalb ist das meine Lieblingsszene.
Ach, da wird man ja richtig mit, wenn man dir dazu hört.
Da geht einem das Lichtschwert an.
Ja. Oh Gott, Jörg, Hilfe. Ja. Alles klar. Also ich steige jetzt noch mal aus den Tiefen des Nerd-Kino-Wissens raus und will noch mal kurz auf die Vogelperspektive gehen. Wenn wir uns die Popkultur ansehen, dann finden wir in all diesen Filmen und Romanen Archetypen, typische Grundcharaktere, die wiedererkennbar sind und die Vielfalt menschlicher Identitäten abbilden. Es ist gleichzeitig vielleicht das Feld im Storytelling, in dem du und ich uns am wenigsten einig sind. Und
ihr wisst,
wenn es einen guten Konflikt gibt, dann gibt es eine gute Geschichte. Also freut euch in der nächsten Folge auf ein spannendes Gespräch und ein bisschen Diskussion zwischen den beiden Storytellern hier über die Rolle von Archetypen im Storytelling. Also da treten dann an Luke Skywalker gegen...
Was auch immer, Bilbo Beutlin.
Dörfer.
Also, ich finde es ein mega spannendes Thema, wie weit man mit Stereotypen arbeiten sollte oder eben mit Archetypen. Weil wir haben darüber wirklich schon oft miteinander geredet. Es ist ein total interessantes Feld / Spannungsfeld. Also genau so, das wird spannend. Ich glaube auch für uns beide als Gesprächspartner.
Auf jeden Fall. Wir haben ja schon häufiger da unsere Meinung ausgetauscht und jetzt keine Spoiler, ne?
Yes.
Wir haben es ja auch noch gar nicht aufgenommen.
Das stimmt, es liegt noch vor uns.
Es liegt noch vor uns, genauso. Also, Popkultur und professionelles Storytelling lassen sich nicht trennen. Die heutige Popkultur ist ganz wesentlich geprägt von Storytelling. Techniken wie die Heldenreise gehören dazu. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen bei gutem Storytelling. Und die Heldenreise führt nicht zwingend zu einer erwartbaren Handlung, sondern zu, gut gemacht, zusätzlicher Spannung, Bedeutung und damit auch Wirkung. Und das wollen wir ja mit Storytelling erreichen.
Total. Und deshalb sind die Hobbits, Jedis und Boxer, mit denen wir diese Folge eröffnet haben, eben nicht nur der Opener, sondern sie leiten über, meiner Ansicht nach, in die nächste Folge, ne? Indem wir uns eben mit den Archetypen beschäftigen. Und dabei werden wir, jetzt vermute ich jetzt mal so blind, den Christopher Vogler wieder treffen. Also diesen
wir
Mann,
der die nicht entkommen, nein.
Wir entkommen ihn nicht. Der eben diese Verkürzung der Heldenreise auf die Schiene gesetzt hat. Und wir latschen in irgendeiner Variante durchs Auenland, wahrscheinlich fliegen wieder zu Planeten und gucken auch nochmal bei den Boxern vorbei, treffen aber darüber hinaus, glaube ich, so ein paar ganz andere auch coole Typinnen und Typen.
Absolut. Bestens. Dann bedanke ich mich nochmal zusammen mit Jörg bei euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Storytelling und Popkultur, dann schickt uns gerne eine E-Mail an cliffhanger@narrative-impact.com und damit schließen wir diesen Podcast und sagen bis dann und tschüss.
Super. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Cliffhanger.
So funktioniert Storytelling. Der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.